Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast über Essstörungen und allem, was damit verbunden ist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast rund um das Thema Essstörungen. Ich habe heute was ganz Spezielles für euch vorbereitet und zwar habe ich heute einen Gast bei mir. Ich freue mich, dass ich dafür eine liebe Kollegin aus dem ernährungstherapeutischen Bereich gewinnen konnte und zwar die liebe Lilly Saaten. Ja, in dieser Folge möchten wir euch einen Einblick geben in die Diätologie und ein bisschen darüber sprechen, wie Menschen mit Essstörungen im Rahmen der Ernährungstherapie begleitet und unterstützt werden können. Liebe Lilly, danke, dass du heute da bist. Ja, du bist Diätologin in Wien und hast die Praxis Fokus Ernährung. Das ist richtig, oder?
Genau, ja. Genau.
Magst du mir einfach mal vielleicht sagen, vielleicht auch noch mal kurz, wer du bist und wie ihr auch zu dieser Praxis gekommen seid und vor allem auch auf den Schwerpunkt Essstörungen, weil das ist jetzt nicht so häufig.
Mhm, voll gerne. Also die Praxis generell habe ich vor 4 Jahren mit meiner Kollegin, mit der Katja, mit der Kathi Kaltenegger gegründet. Und wir hatten den Schwerpunkt auf das Thema Essstörungen nicht von ganz Beginn an, sondern es hat sich so entwickelt durch eine Kooperation eigentlich mit dem Therapiezentrum Intakt, die sich ergeben hat. Aber das Thema Essstörungen war für uns beide von Anfang an ein sehr spannendes und eines, für das wir total gebrannt haben. Und der Schwerpunkt ist immer stärker und stärker gewachsen, weil es einfach auch von uns beiden so ein Herzensthema ist. Und so ist es gekommen, dass wir mittlerweile eigentlich gut 70% der Personen, die hier hierher kommen für eine Beratung oder Ernährungstherapie, sind auch betroffen von Essstörung oder gestörtem Essverhalten.
Okay, ja, ich finde es voll toll, dass ihr euch dem Schwerpunkt halt zugewidmet hat, weil es einfach tatsächlich recht wenig gibt und gerade die Diätologie so enorm wichtig ist für die Behandlung von Menschen mit Essstörungen und das kann man einfach nicht auslassen. Und ich habe schon oft das Gefühl gehabt, so ein bisschen, wen hole ich mir da dazu? Ja, ich habe ein Netzwerk mit Ärztinnen und Ärzte, das ist ganz okay. Jetzt im Raum Wien, ja, da gibt's schon einige, auch klinische Psychologinnen für die Diagnostik und so. Aber die Diätologie hat mir persönlich immer ein bisschen gefehlt. Und als wir uns dann kennengelernt haben, hat mich das total gefreut, weil ich einfach gedacht habe, okay, cool, eine Berufsgruppe, die es so dringend braucht, ja, was einfach mein Netzwerk jetzt auch ein bisschen erweitert. Und ich muss sagen, unsere Zusammenarbeit ist wirklich toll, ja, und ich finde es total schön, weil einfach Essstörungen sind so komplexe Erkrankungen, das kann man nicht einfach mal so nebenbei. Also wenn man mit Menschen mit Essstörungen arbeiten will, dann muss man sich dem Schwerpunkt also einfach widmen, dieser Erkrankung widmen und sich halt voll damit auseinandersetzen. Also so ist das, was ich halt für mich erlebt habe. Ich hätte das nicht jetzt einfach mal so nebenbei in der Praxis machen können, sondern entweder man macht's.
Ja.
Und man beschäftigt sich damit, oder? Ja, oder so man macht es halt nicht, ja, was okay ist, aber ich glaube, so nebenbei schwierig.
Nein, weil so wie du sagst, es ist einfach eine sehr komplexe Erkrankung oder einfach auch ein ganz unterschiedliche Erkrankungsbilder, die da hineinfallen. Und jeder Mensch, der von einer Essstörung betroffen ist, ist ganz individuell, also auch die Gründe und die Ausprägung und wie sich's zeigt, das ist so unterschiedlich. Und ich glaube, diese Komplexität ist vielleicht auch ein Grund, warum es viele Berufskolleginnen aus der Diätologie gibt, die sich da einfach nicht drüber trauen, weil es ja auch in den Bereich der Psychosomatik fällt und immer wieder die Frage, wie bleibe ich im Medizinischen, wie kann ich mich abgrenzen vom Psychologischen? So ganz klar trennbar ist es vielleicht auch nicht, weil es einfach auch genauso wie in der Psychotherapie die Beziehung zwischen der Beraterin oder der Ernährungstherapeutin und der Klientin oder des Klienten einfach voll wichtig ist. Und deshalb ist es einfach es liegt nochmal eine Schicht an Komplexität drüber, über so einer normalen Ernährungsberatung.
Ja, Ja, das stimmt. Ja, das macht, ich glaube, das ist tatsächlich auch bei der Psychotherapie ein Grund, warum manche sich da einfach nicht drüber trauen wollen, weil es eben auch so gesellschaftspolitisch so ein großes Thema ist, die Geschlechterrollen, die wir haben, die Schönheitsideale, Social Media, es nimmt ja überall hat es quasi so die Arme drin und man kann das gar nicht losgelöst sehen. Also man kann nicht rein einfach nur die Essstörung behandeln, sondern man muss das Ganze drumherum mit hineinnehmen und das ist so individuell bei jedem. Da kann man nicht nach Schema F fahren. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und was du gesagt hast, die Beziehungsarbeit ist total wichtig. Und ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich habe bei mir in der Reflexion bemerkt, wenn ich über die Diätologie nachgedacht habe, dass ich teilweise, glaube ich, ein total veraltetes Bild auch lange hatte, was man als Diätologin macht. Für mich war das einfach quasi Ernährungspläne. Punkt. So, okay, da ist sicher mehr dahinter, aber ich habe halt keine Ahnung. Ja, also ich habe mich oft nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht habe, ja, werden schon wissen, was sie tun so ein bisschen. Und im Austausch mit dir merke ich halt, okay, nein, da steckt viel mehr dahinter. Und deswegen finde ich auch diese Folge so wichtig, dass Leute einen Einblick kriegen, okay, was ist das denn eigentlich? Ja, weil als wir auch schon mal geredet haben, dieser Unterschied zwischen Ernährungsberatung und Diätologie war mir lange nicht klar. Aber magst du das vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal erklären kurz, was da auch der Unterschied ist zum Beispiel?
Ja, super gerne. Also ich wollte auch noch sagen, ich finde, das ist ganz, ganz normal und auch nachvollziehbar, dass man vielleicht nicht ganz greifen kann, wenn man noch nicht so viel Kontakt mit der Diätologie hatte, wie facettenreich sie eigentlich ist. Ist auch ein berufliches Feld, das total im Wandel ist und sich einfach gerade vorher verändert, vor allem in diesem ambulanten Bereich, wo wir ja tätig sind. Und ja, grundsätzlich ist die Diätologie, das bedeutet so viel wie klinische Ernährungstherapie, also so kann man es irgendwie übersetzen, das heißt eigentlich so gesunde Lebensweise, aber eigentlich arbeiten wir einfach mit Personen zusammen, die Erkrankungen haben oder wir sind halt die einzige Berufsgruppe, die das auch darf, also egal, ob das jetzt ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder irgendeine andere klinische Diagnose, aber besonders auch im Bereich Essstörungen, da dürfen halt nur Diätologen und Diätologinnen wirklich in der Ernährungsberatung tätig sein. Und Ernährungsberatung selber ist ein voll ungeschützter, schwammiger Begriff eigentlich, der einfach nur heißt, ja, über Essen zu reden. Leider ist es auch nicht so geschützt. Es gibt immer noch viele Personen, die in dem Bereich arbeiten, ohne wirklich eine fundierte Ausbildung, muss man sagen. Von dem her auch vielen Dank für die Frage und dass wir es gemeinsam ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, besonders wenn man eine Erkrankung hat, dass man sich halt an Personen wendet, die da eine gute Ausbildung haben und ja auch verpflichtet sind, sich fachlich weiterzubilden und so. Das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja, das glaube ich auch, weil also ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich, glaube ich, einfach mal so Ernährungsberatung auf Google angegeben hätte. Obwohl mir der Begriff Diätologie natürlich geläufig ist, aber ich habe es halt tatsächlich ganz lange synonym verwendet. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, Mensch, Katja, wieso? Also irgendwo war es mir schon auch klar, was der Unterschied ist, aber ja, weiß nicht. Passiert halt schnell mal.
Ja, passiert.
Und deswegen finde ich es total wichtig, weil das, ja gerade wenn man tatsächlich irgendeine Form von Erkrankung hat, dass man nach den richtigen Personen auch sucht, um einfach auch Frustration und zu vermeiden und ja, Fehlbehandlung einfach auch, ja, wenn sich jemand eigentlich nicht auskennt und es auch nicht dürfte.
Ja. Ja, ich meine, der große Unterschied ist ja auch, dass wir auf ärztliche Anordnung arbeiten. Also wir dürfen eigentlich nur mit einer ärztlichen Überweisung arbeiten und ich finde das persönlich, aber das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, auch sehr wichtig, mit den Ärzten oder Ärztinnen Zwischensprache zu halten, wenn irgendwie die Möglichkeit da ist. Oder eben, wenn man quasi dieses Beratungsdreieck hat mit der Psychotherapie, also im Idealfall ist es ja irgendwie auch sehr ein vernetztes Arbeiten und einfach ein medizinisches Arbeiten.
Das heißt, die Leute brauchen einen Überweisungsschein sozusagen, um sich ein Erstgespräch überhaupt vereinbaren zu können.
Genau, also wenn eine Diagnose da ist, dann braucht man eine ärztliche Zuweisung, heißt es jetzt. Da ist jetzt gar nicht ganz klar geklärt, was die Inhalte sind. Ja. Das können wir schon auch selber entscheiden und diesen Verlauf selber planen. Aber als ersten Schritt braucht es die Zuweisung,
genau. Und wie würde denn so ein Erstgespräch bei euch ausschauen oder bei dir?
Bei uns persönlich gibt es dieses Kennenlerngespräch. Das ist so ein 25-Minuten-Gespräch, wo man erst einmal schaut, was ist denn das Thema, das die Person, die mir gegenüber sitzt, beschäftigt. Und dann gebe ich auch ein bisschen eine Aufklärung, wie ich mir das vorstelle, also wie wir die Beratung aufbauen könnten. Und Fragen können einfach gestellt werden. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man ein erstes Abchecken hat, passt die Person zu mir? Es ist ja auch voll die persönliche Sache, ob man einfach irgendwie sich spürt und vibet auch miteinander.
Da haben wir das Beziehungs-, also ja, Thema wieder drin.
Voll.
Passt das? Kann man in Beziehung treten mit dieser Person und da gut arbeiten?
Genau. Ja. Also vor einem tatsächlichen Erstgespräch, wo dann viele Sachen kommen, wie Anamnese und dass wir das Ganze wirklich planen, strukturieren und wo dann 100.000 Fragen von meiner Seite kommen. Vor dem gibt es auch immer dieses erste Kennenlernen, wo man wirklich bewusst sich dafür entscheiden kann. Und zwar auch beide Seiten entscheiden sich bewusst dafür, ja, für mich passt das so.
Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr schön, weil das nimmt auch, glaube ich, ein bisschen den Druck raus, dass man dann da bleiben muss. Ja, die Angst habe ich auch schon oft miterlebt bei Personen, die halt zu mir gekommen sind, so, okay, wie geht das jetzt weiter, muss ich kommen? Ja, also nein, das Erstgespräch, also ich nenne es dort ja auch Erstgespräch, ist dazu da, sich wirklich kennenzulernen, mal das Thema zu klären, was kann ich auch anbieten, sind wir uns sympathisch, stimmt so die Chemie, ja, und das, was du eben vorher gemeint hast, so eher in Beziehung treten auch, dass das so wichtig ist, finde ich eine Wahnsinns, für mich jetzt auch schöne Erfahrung, dass das eben auch in der Diätologie gelebt wird, weil ich glaube, dass ganz viel Veränderung über Beziehung passiert, sicher auch über Interventionen und so weiter, aber ich glaube ganz viel über die Beziehungsarbeit und dieses Vertrauen und dieses gemeinsame Erarbeiten einfach auch. Mhm.
Es gibt ja auch, oder? In der Psychotherapie gibt es ja da sogar Studien, die zeigen, dass der Therapieerfolg eigentlich gekoppelt ist an die Art der Beziehung, also wie gut dieser Beziehungsaufbau funktioniert, dass es ja tatsächlich einen Unterschied dann auch macht, wie viel kann ich zur Besserung der Situation dann auch beitragen, oder?
Ja, ja, genau, genau. Also es gibt einige Studien, die sagen, ich glaube, was habe ich gelesen, so, es müssen so ein Drittel oder so um die 33% macht es fast aus, glaube ich, ob eine Therapie überhaupt erfolgreich sein kann, einfach die Beziehung. Umso besser die Beziehung, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Therapie Erfolg hat. Und dann können Interventionen und alles viel besser wirken. Im Gegensatz dazu ist die Beziehung nicht da, kann die Intervention und alles noch so top sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich auch Früchte trägt, ist einfach wesentlich geringer. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber in Kombination mit tatsächlich so einer, man nennt es tragfähige Beziehung, ja, Vertrauensbasis, ist einfach, ja, ohne dem geht's kaum oder finde ich es total schwierig. Also, und deswegen ist es so wichtig, dass man es eben eh, wie du gesagt hast, so, dass beide Seiten sich entscheiden dürfen. Klappt das mit uns? Weil mit einem schlechten Bauchgefühl sollte man in der Psychotherapie nicht starten und ich glaube auch in der Diätologie nicht. Ja. Also es ist einfach, vor allem weil ja gerade Betroffene auch von Essstörungen, man macht sich ja verletzlich. Also es ist ja auch.
Das ist ein großer Schritt.
Ja.
Ein großer Schritt, den ich auch sehr, sehr bewundere, weil Essstörungen einfach oft auch im Versteckten und Geheimen passiert, weil sie gesellschaftlich auch sehr tabuisiert sind und gleichzeitig so sichtbar in vielen Fällen, nicht allen.
Stimmt, ja.
Und man ist extrem vulnerabel, gerade in diesem ersten Gespräch, das man dann führt miteinander und hat ja vielleicht auch schon negative Erfahrungen gemacht. Erfahrungen von Stigmatisierung oder von Beurteilung des eigenen Körpers oder auch, dass eine Person diese Erkrankung überhaupt nicht verstehen oder nachvollziehen kann. Und von dem her ist natürlich eine Person, die das erste Mal in dieses Setting eintritt, auch sehr verletzlich, ja. Und ich finde, es ist auch urwichtig, dem Respekt zu zollen.
Absolut, absolut. Da bin ich voll bei dir. Ich freue mich immer, wenn mir jemand tatsächlich diese Offenheit einfach gibt, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Es ist so viel Scham auch dahinter, so viel Angst. Es ist mutig. Es ist einfach absolut mutig. Und ich finde, man sollte den Menschen auch Zeit geben, anzukommen. Eben dieses Kennenlernen ist richtig wichtig. Bis man überhaupt dann ins richtige Arbeiten kommt, darf man sich, finde ich, echt Zeit nehmen auch ein bisschen, so dass man sich wohlfühlt und ankommt einfach. Ja. Wie ist denn, wenn sich jemand dann entschieden hat, bei dir zu beginnen, wie geht's dann weiter? Was können sich die Leute dann darunter vorstellen? Hast du Methoden? Gibt's Tools? Mhm.
Also zu Beginn, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, sind so ganz, ganz viele Fragen, die erstmal geklärt werden müssen. Also zum Beispiel auch, wie ist der körperliche Status? Das erkennt man an Blutparametern, aber auch zum Beispiel bei Frauen oder weiblich gelesenen Personen, ist gerade die Periode da oder nicht und so weiter. Dann schauen wir uns ein bisschen ganz grob mal das aktuelle Essverhalten an und aber auch, wo sind gerade die Schwierigkeiten? Was sind auch die Wünsche und Ziele? Und Vorerfahrungen auch im Bereich der Ernährung. Und genau, alles das muss mal irgendwie auf dem Tisch liegen. Und dann kann man sich gemeinsam anschauen, was ist denn die langfristige Zielsetzung? Und dann ist ganz wichtig, wie kann man das Ganze runterbrechen auf ganz, ganz viele kleine Teile. Manchmal ist es auch so, dass dass Personen auch gar nicht so genau wissen, wo sie hinwollen oder auch ein bisschen Angst vor der Veränderung haben. Das heißt, da sehe ich uns in der Diätologie auch sehr in der Rolle. Natürlich wollen wir gemeinsam Veränderung schaffen, aber es muss halt in einem Tempo sein, das sich ausgeht und das einen nicht überwältigt. Und da irgendwie so diesen schmalen Grat zu finden, Veränderung, aber in dem Tempo, was machbar ist. Dann gehen wir einfach quasi Schritt für Schritt in kleinen Steps in diese Richtung, weil jeder Step braucht auch viel Mut zur Veränderung. Ja. Und diese ersten Steps schaffen dann im Idealfall einfach auch die Sicherheit, dass man weiter den Weg gehen kann. Und von den Methoden her ist es eigentlich sehr unterschiedlich, was wir da so verwenden. Es gibt zum Beispiel einige Übungen aus der intuitiven Ernährung, wo man lernen kann, wieder ein besseres Gefühl für den Körper zu bekommen oder ihn besser lesen zu können, also die Interozeption zu stärken, also quasi Hunger und Sättigung besser wahrnehmen zu können. Es gibt aber auch gewisse Achtsamkeitsübungen, die man verwenden kann. Man kann auch sehr gerne gewisse Übungen oder Tools aus dem Skills-Training verwenden. Auch lernen, mit herausfordernden Situationen irgendwie gut umzugehen. Und daneben gibt's natürlich auch viel Psychoedukation. Das bedeutet, wir versuchen auch so gut wie möglich zu erklären, was passiert denn gerade im Körper, was braucht der Körper, was sind so Mengen, die eigentlich adäquat sind, und das einfach mit verschiedensten didaktischen Tools auch irgendwie klar zu machen. Was ist denn zum Beispiel eine unter Anführungszeichen normale Portion und wie kann man sich da hinarbeiten. Also das ist so ein kleiner Ausschnitt, es gibt irgendwie 100.000 Sachen.
Ja, aber schön, das heißt einerseits ganz viel Erklärung, aber nicht nur über den Körper, sondern tatsächlich auch Übungen und Dinge mit dem Körper, also ganz viel Körperarbeit auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um einfach die Körpersprache wieder zu spüren, zu lernen, zu erkennen.
Ich glaube, das ist oftmals einfach eine Schwierigkeit, dass man gar nicht mehr einschätzen kann, was der Körper einem sagt, weil man vielleicht über längere Zeit auch gelernt hat, diese Körperwahrnehmung nicht mehr zu spüren oder wegzudrücken und das quasi im richtigen Moment sanft wieder herzuholen, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil der ernährungstherapeutischen Begleitung.
Und ein ganz, ganz wertvoller tatsächlich. Also dieser Verlust vom eigenen Körper, der eigentlich passiert, und zwar egal jetzt bei welcher Form, das ist es ja nicht nur bei der Anorexie, auch Bulimie oder Binge-Eating oder atypische Formen und so weiter. Viele beschreiben oft, ich habe den Bezug zu meinem Körper so verloren. Und das ist schon oft etwas, was relativ bald auch manchmal kommt, den Bezug zu, den Bezug zum Körper eigentlich auch wieder haben zu wollen. Und da dann zusätzlich diese Unterstützung halt einfach auch von eurer Seite zu haben, das ist so viel wert. Mhm. Und ich glaube, das bringt extrem viel langfristig.
Und auf der anderen Seite muss ich jetzt auch einwenden, genauso kann ich das zurückgeben, dass einfach die Arbeit der Psychotherapie so extrem wichtig ist. Ohne die ist natürlich das alles auch nicht möglich. Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, die Psychotherapie ist da schon die Basis, damit man überhaupt sich auch bereit fühlt, diese Connection zwischen, wie auch immer, dem Hirn oder dem Geist und dem Körper auch zuzulassen, sich überhaupt auf diese Veränderung auch einlassen zu können. Da braucht es natürlich, würde ich mal sagen, die Basisarbeit der Psychotherapie, dass wir da auch gut werkeln können.
Ja, danke. Ja, also ich glaube auch, dass die Psychotherapie sicher so ein bisschen so das, weiß ich nicht, ob es jetzt das Hauptding ist, aber wir verbringen natürlich sehr viel Zeit mit den Menschen, weil ich die meisten, also ich persönlich zumindest wirklich wöchentlich sehe, außer dann später, wenn sie sich gut stabilisiert haben, dann geht auch weniger. Aber da dann trotzdem diese Ergänzung auch immer wieder zu haben, ist schon, dann hören sie es dann einfach manchmal dann zweimal in der Woche. Und ich merke schon, dass das auch immer wieder dann wieder doch einen Menschen so einen kleinen Schritt weiterbringen kann, weil einfach dann nochmal die Intensität des Ganzen ein bisschen erhöht wird. Also es ist wirklich, ich mag es total gern, wenn jemand sich traut, sich darauf einzulassen, weil ich es einfach total wertvoll finde und sehr wichtig. Was aber vielleicht auch für manche wichtig ist, zu erfahren, macht es einen Unterschied, wenn eine Jugendliche kommt? Also inwiefern werden vielleicht auch, also werden Eltern mit eingebunden, dürfen Jugendliche alleine kommen, sagen wir jetzt eine 16-Jährige oder so?
Sehr gute Frage. Es macht schon einen Unterschied, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das andere Kolleginnen handhaben. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr eine persönliche Sache. Wenn ich persönlich mit Jugendlichen arbeite, dann versuche ich so gut als möglich die Eltern reinzuholen, aber nicht in die quasi alltäglichen Gespräche mit meinem Klienten oder meiner Klientin, sondern dann fallweise. Also oft ist es so, dass ich in der 5. Einheit ungefähr mal so ein Familiengespräch auch habe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil natürlich Eltern auch ganz viel mit Sorgen kommen und manchmal die Situation einfach irgendwo auch die ganze Familiendynamik ein bisschen herausfordert. Und da finde ich es auch einfach ganz wichtig, gewisse How-Tos zu vermitteln. Wie kann ich ihn als Elternteil oder Angehöriger am Familientisch das einfach gut handeln, sowohl für mich selber als auch für die andere Person. Und da merke ich auch, dass es einen riesen Unterschied macht für die Entwicklung, wenn man diese Gespräche führt. Die sind nicht immer einfach, aber ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig, weil natürlich ist man als Eltern manchmal lost und weiß auch nicht genau, wie geht man jetzt mit dieser Veränderung um. So. Aber sonst ist es natürlich der Raum für, wenn es jetzt jugendliche Personen sind, für die jugendliche Person, mit mir zu sprechen. Und es ist auch so, dass da eben, normalerweise ist das einfach ein vertrauter Raum zu zweit.
Okay. Weil ich glaube, das ist für viele Jugendliche sehr wichtig zu wissen, weil viele die Eltern nur so wenig wie möglich manchmal dabei haben wollen. Also so ist meine Erfahrung oft. Aber es ist total wichtig, die Elterngespräche immer wieder zu führen. Und dass die aber gleichzeitig natürlich auch ihren eigenen Raum haben, auch alleine eben hier zu sein.
Genau, also ich überlasse es dann der jugendlichen Person eigentlich zu überlegen, möchte ich das gemeinsam führen oder möchte ich, dass die Personen jeweils separat in dieses Gespräch hineinkommen. Und
Was würdest du sagen, was sind so Herausforderungen, die dir immer wieder begegnen in der Arbeit?
Also ich würde sagen, eine der Herausforderungen ist, dass natürlich viele Personen einfach einen inneren Zwiespalt mitbringen. Also auf der einen Seite sich die Veränderung sehr wünschen, herbeisehnen, wissen, dass es wichtig ist und auf der anderen Seite einfach große Angst davor haben. Aber ich würde sagen, das ist einfach ein ganz normaler Teil an Veränderungsprozessen. Ja, also auch relativ wurscht, was jetzt das Thema ist, das einen beschäftigt. Es ist einfach nicht so leicht, langfristige Veränderungen umzustellen. Und man gibt doch immer einen Teil von sich auf im Laufe des Prozesses und sieht vielleicht am Anfang auch noch nicht so ganz, was es einem alles bringt oder was man alles gewinnen kann, wenn man dranbleibt. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen eine Herausforderung. Ich finde, es macht es aber auch sehr spannend, weil gerade solche so einen inneren Zwiespalt aufzuzeigen und auch daran rumzutüfteln, macht eigentlich die Arbeit aus, oder?
Ja, diese Ambivalenz, das kommt eigentlich immer. Das haben ganz, also bis jetzt habe ich eigentlich nie erlebt, dass das nicht gekommen ist, weil ja die Menschen ein Stück weit irgendwo auch was aufgeben, was ihnen ja durchaus auch Sicherheit gegeben hat, was sich teilweise ja auch gut anfühlt oder angefühlt hat. Und das dann loszulassen, weil man kognitiv zwar weiß, so ja, ich weiß, langfristig tut mir das sicher gut und tut mir das besser und dann kann mein Körper vielleicht auch zur Ruhe kommen. Aber andererseits ist es halt auch so, ich komme aus meiner Komfortzone raus, fühle mich dabei total unsicher und ja, gebe eigentlich gerade was auf, was mir so viel Halt gibt. Und ja, wie du sagst, aber wenn das rauskommt, dieses Hin und Her, merkt man aber auch, okay, man ist vielleicht auch gerade am richtigen Punkt, ja, so ein bisschen und da halt, ja, ich finde das auch dieses Herumtüfteln, aber was geht und wo könnte man vielleicht was probieren und was ist aber jetzt noch ganz wichtig, was man vielleicht auch noch würdigen muss, so ein bisschen an Bewältigungsstrategie, was man hat, bevor man es dann vielleicht loslassen kann. Mhm. Aber wenn Ambivalenz schon mal da ist, heißt es nämlich auch, dass der Wunsch tatsächlich was zu verändern ja schon da ist. Und der ist nicht immer von Anfang an gegeben. Ja. Also diese Krankheitseinsicht, also diese Einsicht oder dieser Wunsch für sich was tatsächlich verändern zu wollen, ist leider nicht immer von Anfang an da. Mhm. Und das finde ich ist auch noch so eine Herausforderung, wenn gerade bei Jugendlichen, die dann gern als von außen irgendwo hineingesteckt werden, was nachvollziehbar ist, was ja auch wichtig ist, wenn Personen einfach auch sehr krank sind, dass sie natürlich Hilfe kriegen, fühlt sich das aber für die betroffene Person halt eigentlich am Anfang gar nicht nach Hilfe an, sondern ein, ihr wollt mich da messen. Und ihr wollt, jetzt weiß ich nicht was, was gar nicht der Fall ist und auch in der Diätologie gar nicht der Fall ist. Mhm. Aber da kommen dann halt ganz viele Ängste. Aber wenn jemand in diese Ambivalenz dann hineinkommt, ist eigentlich schon total viel gewonnen. Dass es dann Angst macht, so die nächsten Schritte zu gehen. Ja, menschlich, voll menschlich. Definitiv. Aber die Ambivalenz finde ich eigentlich oft auch wirklich was Gutes. Man sagt, okay, aber da ist was, da ist ein Wunsch, ja. Da gibt's schon einen kleinen Blick in die Zukunft von Dingen, die man sich vielleicht durchwünschen würde, die ja ein bisschen abseits sind von der Essstörung.
Ja. Und ich, also super schön zusammengefasst und ich glaube, da ist der wichtigste Punkt einfach eben wirklich das klar zu benennen, hier, was sind denn da eigentlich irgendwie die Ängste oder die Vorstellungen, die ich habe, weil manchmal zum Beispiel im Bereich Ernährung ist auch die Angst, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, es geht um eine Person, die eigentlich das Ziel hat, quasi in einen Aufbau zu gehen, dann ist manchmal die Angst da, dass es einfach unfassbar schnell gehen könnte und einen überrollt. Und das ist total wichtig, dass wir wissen, was ist genau die Angst, die dahinter steckt, damit wir die auch so ein bisschen nehmen können oder das Ganze relativieren können. Weil natürlich die Ängste oftmals intensiver und größer sind, als es in Wahrheit dann ist. Ja? Also ja. Deshalb ist es auch so wichtig, das ganz genau zu besprechen, was bedeutet denn das, dass ich da diese unterschiedlichen Gedanken habe, was sagen die mir denn und wie kann ich das eigentlich wirklich einordnen so?
Ja, die Angst vor der Veränderung ist manchmal viel größer als wie das, was dann kommt. Vor allem, wenn man es aber in Ruhe eben begleitet und so diese kleinen Schritte, wie du es halt auch genannt hast, so wenn man so, okay, wir machen Step by Step, ohne in diese massive Überforderung zu kommen. Es muss nicht von heute auf morgen alles, ich weiß nicht, wie schnell gehen, sondern man darf sich ja eben diese Zeit lassen. Es muss irgendwie ein bisschen was passieren und ein Arbeiten sein, aber es darf auch mal stagnieren, man darf auch mal einen Rückschritt machen und aus dem dann wieder lernen und vorgehen sozusagen. Aber ich glaube, dieses zu schauen, dass man zwar jemanden ein bisschen pusht, aber in so einem Rahmen, das nicht zu überfordernd ist, dann kann man den Prozess, glaube ich, manchmal ganz gut begleiten, dass es dann eben nicht ganz so überflutend ist. Mhm. Ja, aber diese Angst davor und was dann passiert und diese Katastrophengedanken, die im Kopf dann oft kommen, das ist oft, in einem Extrem einfach drin. Und das fördert dann auch nochmal so sehr diese Angst davor, was jetzt da auf einen zukommt. Ich glaube, da muss man die Leute manchmal ein bisschen abholen und sagen so, okay, schauen wir mal an, wie was vielleicht so ein realistischer Weg von dem Ganzen ist. Und ob der mit diesem Katastrophengedanken auch so übereinstimmt sozusagen. Ja, und dann, okay, aber was wäre halt möglich, so zu schauen, so, okay, welcher kleine Schritt ist aber möglich? Und dann geht man halt von einem zum nächsten. So.
Ja. Ja. Und manchmal ist es wirklich auch ein gemeinsamer Tanz. Ja,
ja.
Also natürlich ist es zum Beispiel oft meine Rolle, irgendwie ein Ziel zu benennen oder zu erinnern an das Ziel und auch, so wie du das gesagt hast, sanft zu pushen, weil sonst passiert ja auch nichts.
Ja.
Aber auf der anderen Seite begibt man sich auch oft so in eine Art, so wie eine Kooperation, wo man gemeinsam dann einfach schaut, was ist denn jetzt möglich? Und wenn das nicht möglich war, woran hat es denn gelegen? Und was wäre dann vielleicht ein Mittelding, was man ausprobieren kann? Also es ist ja auch nicht notwendig, dass jedes gesetzte Ziel immer zu 100% umgesetzt wird, sondern manchmal ist es auch wirklich der Versuch. Und wenn es nicht ganz klappt, na ja, vielleicht ist es zu einem gewissen Prozentsatz erreicht worden. Aber was lernen tut man halt immer im Laufe des Prozesses, oder?
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es ist selten was umsonst. Man kann fast immer eigentlich was für sich mitnehmen oder dazulernen und Rückschritte oder ja, Dinge, die halt vielleicht mal nicht ganz so funktionieren. Es gehört halt dazu. Mhm. Es gibt keinen linearen Weg durch das Ganze durch. Mhm. Der ist so zickzack. Ja. Mhm. Und mal wieder ein bisschen zurück, um dann wieder nach vor zu kommen. Und manchmal braucht es das zurück, um überhaupt nach vor zu kommen. Mhm. Und manchmal ist auch gerade die Frustration so, boah, wieso habe ich es jetzt nicht hingekriegt? Und dieser Ärger, der dann kommt, der aktiviert ja gleichzeitig auch. Und manchmal habe ich da auch dann schon eine Motivation damit einhergehen sehen. So, okay, jemand ärgert sich so sehr, dass es jetzt nicht geklappt hat. Und dann ist so, okay, nein, ich probiere es nochmal. Und vielleicht aber diesmal so. Und dann klappt es plötzlich. Und dieses, ich habe es hinbekommen, ich hatte keinen Essanfall zum Beispiel, das kann auch danach so viel Stolz auslösen und das ist also ganz schön und das heißt trotzdem nicht, dass dann jeder Tag funktionieren muss. Yes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einfach mit den Betroffenen immer wieder redet, dass wenn man einmal was geschafft hat, wird es nicht jeden Tag gehen, es gibt gute Tage, weniger gute und es werden aber, wenn man dranbleibt, meistens doch immer mehr von den Guten oder Besseren zumindest.
Definitiv. Ja. Und ich finde auch immer wieder so spannend, sich die ultimative Zielsetzung anzuschauen und dann zu überlegen, okay, ja, wo ist einfach die Lebensqualität schon viel, viel besser. Also das schenkt dann auch dem Prozess ein bisschen ja mehr Wert als wirklich dem Ziel, weil ich glaube, jeder gegangene Schritt und jeder geschaffte Meter ist irgendwo ein Gewinn. Und das merken die Personen ja auch, dass sie einfach Stück für Stück an Lebensqualität bekommen. Mhm. Und wenn man sich diese Schleifen anschaut, diese ganzen Twists und Turns, die das Ganze hat, dann ist natürlich klar, dass man irgendwo auch einen langen Atem braucht, um den Punkt zu erreichen, wo man sagt, hey, jetzt bin ich echt zufrieden, ich bin stabil, es geht mir gut. Aber genau auf diesem Weg lernt man ja auch so viel und passiert so viel, dass es halt einfach auch eine gewisse Dauer einnimmt und das ist okay so, das geht halt gar nicht anders.
Ja, ja, da sprichst du ganz was Wichtiges an. Essstörungen werden nicht in 3 Tagen behandelt und auch nicht in 3 Wochen, sondern es ist ein monatelanger und sehr oft auch jahrelanger Weg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auf der Helferseite zu wissen, dass da ein Mensch sich darauf einlässt, teilweise Jahre zu kämpfen. Und das muss man einfach würdigen. Mhm. Also das ist wirklich, weil leicht ist was anderes.
Ja.
Leicht ist was anderes.
Ja, wirklich.
Vielleicht noch kurz zum Schluss. Was würdest du sagen, wäre präventiv wichtig, dass ja vielleicht irgendwann mal weniger Menschen so in dieses gestörte Essverhalten oder in Essstörungen hineinrutschen.
Mhm.
Hast du dir mal überlegt, was so präventive Maßnahmen wären, die dir vielleicht helfen könnten?
Ja, also da würde mir einiges einfallen, leider. weil Ja, oft fragt man ja auch Betroffene, was für sie irgendwie der ausschlaggebende Punkt war. Und ich glaube, man kann nicht eine Sache benennen, die Essstörungen verhindern kann, weil es oft auch mehrere Faktoren sind, die da zusammenkommen. Manchmal sind es auch gar nicht, wie man zuerst annehmen würde, unrealistische Körperideale, Social Media und sowas denkt man oft sehr schnell. Oft sind sie auch dysfunktionale Muster in der Familie oder schwere Erfahrungen, mit denen man kämpft. Aber wenn man jetzt wirklich Gesellschaft und gesellschaftspolitisch denkt, was könnte man präventiv machen, dann würde ich doch an den doch noch sehr krassen Schönheitsidealen, die auf uns Menschen, besonders auf jungen Personen und auch besonders auf jungen weiblich gelesenen Personen liegt, dann sehe ich, ja, sich da einfach ein großes Veränderungspotenzial. Also würde ich mir einfach wünschen, dass Körper weniger stark beurteilt werden, bewertet werden, in irgendeine Box passen müssen, um richtig zu sein, dass sie einfach sein dürfen und als unser Werkzeug, das uns durchs Leben trägt, gesehen werden, das genauso richtig ist, wie es ist. Und ich glaube schon, dass das bei den Prävalenzzahlen von Essstörungen einen riesen Unterschied machen würde, wenn sich da in die Richtung was ändert.
Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht, dass wir gesellschaftlich eigentlich in der Verpflichtung sind, beginnen, Menschen weniger zu kategorisieren, zu bewerten und vor allem auch im Körper. Und ich glaube, damit könnte man langfristig tatsächlich viel machen. Und alles, was den Selbstwert von Menschen an sich einfach stärkt, ist halt auch. Das ist auch so etwas. Alles, was dazu beiträgt, würde ich sagen, ist auch Prävention für Essstörungen. Weil umso stabiler ich bin, umso mehr ich bei mir sein kann, vielleicht auch mich mag, stolz auf mich sein kann, weiß, wer ich bin, welchen Wert ich habe. Das sind schon Schutzfaktoren generell vor psychischen Erkrankungen, aber eben auch vor Essstörungen sozusagen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Gibt es irgendwas, was dir noch wichtig ist, was du sagen möchtest? Oder einen berührenden Moment, den du vielleicht schon mal hattest?
Wow, es gibt so viele berührende Momente, die ich da jetzt herauspicken könnte. Ich kann, glaube ich, abschließend einfach nur sagen, dass es dann wirklich eine wunderschöne Aufgabe ist, Personen dabei zu begleiten, zu wachsen, zu lernen. Und ja, it's a messy process, aber das ist voll okay so und irgendwie auch das Schöne dran. Also es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, dieser Beruf und genau auch mit diesem Thema. Und ich freue mich einfach auf alles, was da noch kommt.
Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für deine Offenheit und einfach ja sowohl mir als auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick gegeben hast in die Diätologie. Ich glaube, das ist für viele wirklich wichtig, um sich vielleicht auch zu trauen, weil sie halt ein bisschen einen Einblick haben, so okay, was kommt denn da auf mich zu? Es ist wirklich, wenn man sonst davor nie was irgendwie damit in Berührung war, ist es, glaube ich, total schwer zu wissen. Und das macht auch Angst, ja, weil etwas ganz, ganz Neues. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne, liebe Katja. Danke für die Einladung.
Gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr sie gerne weiterempfehlen oder auch bewerten. Das würde mich sehr freuen. Und vor allem auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.